Der Fußballkommentator, der Podcast, es ist wieder soweit. Ja, meine kleine Diskussion über den vergangenen Spieltag und vielleicht auch noch ein kleiner Rückblick auf natürlich dieses Hammer-DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart. Und wir werden natürlich auch einen kurzen Blick auf die Spiele der Champions League werfen. Das ist das Programm einigermaßen und auch natürlich auch die Geschehnisse in der Bundesliga, die Trainerwechsel, die in der zweiten Bundesliga, in der ersten Bundesliga stattgefunden haben. Wir werden das alles in den nächsten Minuten gemeinsam besprechen oder anders ausgedrückt, ich spreche, ihr hört zu. So läuft das hier beim Fußballkommentator. Es ist immer was los in der Bundesliga, es ist immer was los in der Fußballwelt und darüber wollen wir uns natürlich gerne auch ein bisschen unterhalten. Ja, ich habe den Blog ja schon mal gesehen. Ich habe mir die Mühe gemacht, jetzt nochmal ein bisschen die Rubrik, wer auf sich aufmerksam alles so macht im Moment. Und da sind ja im Moment einige zusammengekommen. Und es freut mich auch, dass es möglich war, Spieler von Augsburg und dem VfL Bochum vorzustellen, was ja nicht so oft vorkommt. Aber in diesem Falle haben es die Spieler verdient. Demirovic und natürlich auch Osterhage sind sehr, sehr wichtige Spieler bei ihren Vereinen. Und deswegen ist es auch gut und richtig, dass man diese Spieler auch mal in den Fokus rückt. So, kommen wir dann zum Rückblick auf das Pokalspiel am Dienstag. Und da fehlen mir ja schon fast die Superlative, fast schon die Worte. Ein grandioses Spiel war es auf jeden Fall. Es war super spannend, viele spielerische Elemente, viele Höhepunkte. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Wir mussten uns zwar ungefähr eine halbe Stunde gedulden. Das war so ein bisschen die Abtastphase, da passierte nicht ganz viel, aber danach war dann richtig was los. Stuttgart, ein absolut würdiger Gegner, vielleicht sogar der beste Gegner, den die Leverkusener bisher hatten. Und es war ein großartiges Spiel. Und die Stuttgarter, natürlich hätten sie dieses Spiel gewinnen können, vielleicht sogar auch gewinnen müssen, wenn Andrich denn tatsächlich mit Gelb-Rot vom Platz geflogen wäre, wie es auch angebracht gewesen wäre. Ich muss zugeben, ich habe die Szene nicht richtig gesehen. Ich habe im Nachgang aber dann festgestellt, dass man für die Szene mindestens Gelb geben könnte oder vielleicht sogar müsste. Und dann wäre es ja Gelb-Rot gewesen. Und von daher kann ich den Ärger der Stuttgarter Fans da auf jeden Fall vollkommen nachvollziehen, weil wenn Leverkusen mit einem Mann weniger spielt, dann könnte die Sache schon ganz anders aussehen. Leider kam es nicht dazu aus Stuttgarter Sicht, aber wir haben trotzdem ein geiles Spiel gesehen. Stuttgart zweimal in Führung, auch nach dem 1:1 haben sie sich nicht schocken lassen, gingen wieder in Führung, kassierten wieder den Ausgleich, weil einfach die Klasse von Leverkusen ist. Es ist unmöglich, die Spieler dieser Mannschaft über 90 Minuten komplett auszuschalten. Und wenn dann da jemand so richtig mal abgeht und wie das halt in dem Fall auch war, dann kann es auch schon mal scheppern und ja, und so ging es dann fast in die Verlängerung, aber das macht dann auch vielleicht nochmal den kleinen Unterschied auch aus. So Weltklasse-Spieler oder zukünftige Weltklasse-Spieler wie Florian Wirtz haben dann immer noch eine Idee, was mir im Nachgang dann besonders aufgefallen ist, vor diesem 3:2-Siegtreffer für Bayer Leverkusen. Wenn man sich das genau anschaut, sieht man die Spielertraube am 16-Meter-Raum und da hebt Jonathan Tah winkt regelrecht, hey Florian, hierher mit dem Ball. Florian Wirtz sieht das, hebt kurz den Kopf, sieht das und bringt dann die perfekte Flanke in den Strafraum und Tah setzt den perfekten Kopfball. Da steht es 3:2 und da machst du absolut gar nichts. Einfach eine fantastische Weltklasse-Aktion. Das kannst du nicht verteidigen. Da hatten die Stuttgarter halt eben das Pech, dass Leverkusen über so viel Klasse verfügt. Trotzdem sollten sie sich über dieses 2:3 nicht grämen. Sie haben sich super gut verkauft. Ist ein weiterer Höhepunkt dieser fantastischen Saison der Schwaben gewesen. Und natürlich hätten auch sie es verdient gehabt, ins Halbfinale einzuziehen oder zumindest die Verlängerung zu erreichen. Wer weiß, was dann noch alles möglich gewesen wäre. Aber dieses Fetzelchen, dieses kleine bisschen Klasse, was Leverkusen noch zusätzlich hat, hat am Ende den Ausschlag gegeben. Und das ist eigentlich schon wirklich unglaublich, wie die Leverkusener diese Gier, diesen Willen, ein Spiel, auch ein Pokalspiel noch in der Nachspielzeit unbedingt entscheiden zu wollen. Und das ist wirklich diese Gier auch, die am Ende sehr entscheidend sein kann, wie viele Titel denn in dieser Saison nach Leverkusen wandern. Weil da lege ich mich fest, das traue ich mich tatsächlich. Ich hoffe, dass es mir nicht um die Ohren fliegt. Ich glaube es nicht. Es wird keine titelfreie Saison von Bayer Leverkusen geben. Davon bin ich im Moment absolut überzeugt. Ja, dann kommen wir zum, muss ich Muss ich tatsächlich noch was zu der Absage in Saarbrücken sagen, vor allem Karlspiel, andere Viertelfinale, was ausgefallen ist? Na, ich lasse mich mal hinreißen, dazu zu sagen, wie amateurhaft das doch ist, von der Stadt Saarbrücken bei der Drainage gespart zu haben und dass dann immer wieder diese Diskussionen da aufkommen, immer wieder diese Spielverlegungen oder Ausfälle. Das ist amateurhaft und ist eines Drittligisten nicht würdig. Da muss die Stadt Saarbrücken gemeinsam mit dem Verein sich was einfallen lassen, weil das, ja, da fehlen mir einfach die Worte. Das waren Schwimmbadverhältnisse auf dem Platz. Das darf einfach nicht sein. Und ja, warten wir es einfach mal ab. Man muss fast schon beten, dass dann beim Nachholtermin im März, dass dann der Platz bespielbar sein wird. Das soll es dann aber auch dazu gewesen sein. Kommen wir jetzt auf den letzten Bundesligaspieltag. Und da wollen wir natürlich sofort mit dem absoluten Knaller einsteigen. Das Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München, das ein Spitzenspiel war, allerdings nur von einer Mannschaft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hatte ich mir in der Form nicht vorstellen wollen und auch nicht können, dass Bayer Leverkusen dieses Spiel so dominieren würde und den FC Bayern ja regelrecht deklassiert hat am Ende mit diesem 3 zu 0. Und die ersten 15 Minuten hätte man denken können, ja, die Bayern sind gut im Spiel, das sieht gut aus, es könnte für Leverkusen heute eng werden oder zumindest gefährlich werden. Aber nach dieser 15. Minute, das ist schon interessant, wie Bayer Leverkusen da immer mehr mit Xhaka und so weiter die Kontrolle übernommen haben und immer wieder versucht haben, diese Abwehrreihen der Bayern zu überspielen. Das fing dann auch an zu gelingen und immer mehr übernahm die Alonso-Truppe die Kontrolle über dieses Spiel. Allerdings muss man natürlich nochmal über das 1 zu 0 von Bayer Leverkusen reden, weil das darf einfach nicht sein. Man sieht, wie sich Manuel Neuer und die Verteidiger abklatschen, weil es gerade eine gute Aktion vorher gab. Alles freut sich, alles jubelt, alles pennt, weil zeitgleich an der Außenlinie wird der Einwurf schnell von Leverkusen durchgeführt. Andrich bringt den Ball dann stramm vors Tor und dann kommt Stanisic, den hat Boey überhaupt nicht gesehen. Vielleicht wusste Boey noch nicht einmal, dass der in der Form an der Stelle existieren könnte. Aber Stanisic war toll mit hochgelaufen und hat dann abgeschlossen ins Tor zum 1 zu 0. Und auch das zeichnet eine Spitzenmannschaft aus, dass sie Situationen lesen kann und reagieren kann. Und die haben das gesehen, was da los ist in der Bayern-Abwehr, haben diesen Einwurf schnell durchgeführt. Und dann stand es 1 zu 0. Und ab da, muss man wirklich sagen, war von den Bayern absolut gar nichts mehr zu sehen. Natürlich muss man hier auch Thomas Tuchel kritisieren, die Umstellung, die er gemacht hat mit diesem Dreierketten-Gedöns, nennen wir es mal so, was überhaupt nicht funktioniert hat. Die Mannschaft schien auch nicht gewillt, in diesem System gut spielen zu wollen, so sah es zumindest aus. Aber was viel erschreckender war, ist oder war, dass Thomas Tuchel in der Halbzeit nicht wenigstens umgestellt hat. Er hätte ja nicht unbedingt wechseln müssen sofort, aber wenigstens umstellen müssen, weil er doch gesehen hat, dass in diesem System die Bayern einfach nicht klarkommen und dass sie überhaupt keine Gefahr für die Leverkusener darstellen oder generieren konnten. Das hat man dann auch sofort Anfang der zweiten Hälfte gesehen. Es ging so weiter, wie die erste aufgehört hat und stand schnell 2 zu 0. Und da war der Zeitpunkt dann eigentlich schon quasi verpasst. Auch wenn Tuchel dann nach ungefähr einer Stunde dann doch die nötigen Wechsel vorgenommen hat, so war es längst zu spät. Bayer Leverkusen ließ sich das nicht mehr nehmen, ließ die Bayern auch teilweise dann auch den Ball spielen und sie auch bis an den 16er herankommen, aber danach passierte rein gar nichts mehr. Eine Viertelchance gab es nur durch Sané, der mal rechts im Strafraum kurz die Möglichkeit gehabt hätte, Gefahr auszustrahlen, aber Tapsoba grätscht ihn dann schon den Ball wieder vom Fuß. Und man muss wirklich sagen, es ist schockierend, schockierend zu sehen, dass Bayern München in 90 Minuten in einem Spitzenspiel der Bundesliga, wo es um viel geht, wo man die Tabellenführung zurückerobern kann, wo man ein Statement setzen kann, und dann hat man noch in den 90 Minuten nicht eine einzige Torchance. Harry Kane wurde kaum erwähnt während dem Spiel, total in der Luft gehangen, kam gar nichts. Leroy Sané vielleicht bemüht, aber Kommentator auch nicht. Auch eine komplette Enttäuschung. Man muss wirklich sagen, dass die Bayern auf allen Ebenen versagt haben in diesem Topspiel. Auf der Bank, der Trainer Thomas Tuchel muss sich das auf jeden Fall dick ankreiden lassen. Vor allem, wenn er dann nach dem Spiel auch noch Sprüche ablässt, wie nein, das würde ich wieder so tun, warum auch nicht, das System kann funktionieren, hat aber nicht funktioniert und ich würde an seiner Stelle dieses System hier einmotten und nie wieder darüber reden. Aber er ist halt der Meinung, ja, das könnte man ja nochmal so spielen. Ja, dann kann er das gerne tun. Die Gegner wird es freuen, wenn es denn so aussieht wie gegen Bayer Leverkusen. Absolute Kirsche auf die Sahnetorte war dann das 13-0 von Frimpong, der schon in der eigenen Hälfte, nachdem Neuer mit nach vorn gestürmt war, den Ball gar nicht kriegt, versucht zwar, dann ist der Ball weg, kommt zu Frimpong, der dribbelt aus der eigenen Hälfte durch. Drei Bayern-Spieler stürzen sich auf ihn, einer wird schon mal abgehängt, der ins Leere grätscht, dann noch zwei, Sané eilt Richtung Tor zurück und dann haut er den aus 25, 30 Meter von der rechten Seitenlinie ins Tor. Es ist völlig normal, dass da das Stadion kocht. Es ist völlig normal, dass da Frimpong sich feiern lässt, als wenn er gerade den 3-2 Siegtreffer gemacht hätte. Es ist einfach die Krönung auf einen tollen Fußballabend für Bayer Leverkusen gewesen. Und das müssen auch die Bayern-Fans akzeptieren und hinnehmen, dass dann da gefeiert wird, wie wenn man gerade die Meisterschaft gewonnen hätte. Ich kann die Leverkusener da verstehen. Ich kann da nicht die Kritik auch von Fans aus anderen Lagern verstehen, die dann sagen, ja, 3-0 wird da gefeiert und guck mal, wie der sich da benimmt und hier und da. Tut mir leid, aber da klingt auch ein bisschen Eifersucht, ein bisschen Neid mit. Die Spieler feiern diese Spiele, wie sie halt fallen, die Siege, wie sie halt fallen. Und wenn es so ein Sieg wird, dann möchte ich das Stadion und die Fans sehen, die das nicht feiern und die ein 3-0 auf diese Art und Weise nicht feiern. Auch danach war immer noch Feuer drin. Thomas Müller, der ist ja fast explodiert vor der Kamera und er hat mit allem recht. Da hätte man auch Oli Kahn hinstellen können und sagen, Eier, wir brauchen Eier. Das genau war das, was da nicht lief. Die Bayern liefen wie Eunuchen über den Platz, völlig enteiert. Das ist tatsächlich richtig, ohne Inspiration, ohne Mut, ohne Kampf, ohne nichts. Und da kann ich verstehen, dass ein Thomas Müller vor der Kamera so explodiert. Nicht nachvollziehen kann ich dann, wie schon gesagt, viele Punkte, die Thomas Tuchel erwähnt hatte, weil mit den meisten hat er einfach nicht recht. Er hätte sich auch hinstellen können und sagen, Leute, diese Taktik war voll für den Arsch. Sorry für den Ausdruck, sagen wir es mal so. Thomas Tuchel ist ja auch einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Und das nehme ich voll auf meine Kappe und so werde ich nie wieder spielen lassen. Nein, er stellt sich hin und wie ein Trotzkopf und verteidigt dann auch noch diese Taktik, die eigentlich keine war und die zum Scheitern verurteilt war, eigentlich von Anfang an. Und er hat das Sehnenauges hingenommen und da muss sich ein Thomas Tuchel in die Pflicht nehmen. Und da ist auch ganz klar, dass die Bayern-Bosse das registrieren und dass die Diskussionen weitergehen werden und dass es Thomas Tuchel auch weiterhin in München sehr schwer haben wird und spätestens am Ende der Saison, wenn dann vielleicht kein Titel da stehen würde. Mittlerweile ist ja alles noch möglich. Er könnte ja theoretisch noch die Meisterschaft gewinnen. Er könnte auch die Champions League noch gewinnen. Aber wenn er komplett titellos einfährt und es ist auch spielerisch ja nicht viel los und er meckert und mault ständig, könnte man sich vorstellen, dass die Bayern Obern da auch den Trainerposten spätestens im Sommer nochmal neu diskutieren würden. Dieses Problem haben die Leverkusen aktuell nicht, auch wenn man darüber redet, dass Xavi Alonso im Sommer, ich weiß noch nicht, wie er das machen will, mindestens 3 bis 4 Vereine gleichzeitig anscheinend übernehmen wird. Das, glaube ich, kann auch ein Xavi Alonso nicht stemmen. Gibt viele Gerüchte, Jürgen Klopp hört bei Liverpool auf, Xavi hört bei Barcelona auf, also es sind natürlich da Posten, die aufgehen, wo man einen Xavi Alonso ganz sicher gut gebrauchen könnte. Aber wenn in München diskutiert wird im Sommer, wäre das bestimmt auch dann eine Ecke, von wo aus man was erwarten könnte. Ich würde jetzt eher die Tendenz haben, dass Xavi Alonso auf jeden Fall noch bleibt in Leverkusen, mindestens noch eine Saison, weil er hat sich ja jetzt dieses Team aufgebaut, zusammengestellt, so wie er es braucht. Die Spieler sind gekommen gemäß seinen Anforderungen. Sie spielen das, was er will, auf dem Platz. Sie sind erfolgreich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da nach einem Jahr sagt, so, dann habe ich hier ein bisschen was aufgebaut, gehe ich jetzt mal woanders hin, versuche es beim größeren Verein. Ich könnte mir eher vorstellen, dass er dann auch richtig Bock hat, eine zweite Saison in Leverkusen zu spielen, mit den Jungs in der Champions League zu spielen, vielleicht versuchen, die Meisterschaft zu verteidigen. Wer weiß, was mit dem DFB-Pokal ist. Ist auch ein Titel, der noch drin ist, den vielleicht dann entweder zu gewinnen oder sogar zu verteidigen, falls Leverkusen seiner Favoritenrolle im DFB-Pokal gerecht wird. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass nach einem, etwas mehr als einem Jahr in Leverkusen schon Schluss sein soll, so erfolgreich wie er aktuell ist. Dass er eventuell seinen Vertrag bis 2025 oder 2026, habe ich jetzt nicht gerade im Kopf, dass er den vielleicht nicht erfüllen wird, das steht auf einem anderen Blatt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass er nach zweieinhalb Jahren bei Leverkusen vielleicht dann sagen wird, so, das war's, jetzt möchte ich mir was anderes aussuchen, möchte vielleicht etwas Größeres tun. Dann hängt es natürlich auch immer noch davon ab, welche Trainerplätze dann auch in dem Moment frei sein werden. Ansonsten könnte es auch sein, dass Xavi Alonso vielleicht wirklich noch eine längere Zeit in Leverkusen zusammen mit seiner Mannschaft zu bestaunen sein wird. Ja, und die Quintessenz aus all dem ist, wer ist die beste Mannschaft in der Liga aktuell? Ganz klar Bayern 04 Leverkusen. Uli Hoeneß hat gesagt, schön spielen bringt keine Titel ein, aber schön spielen, gut spielen, siegen gegen die Bayern im Topspiel, das könnte zumindest ein Riesenschritt in Richtung für Meisterschaft sein. Vor dem Spiel waren es 2 Punkte Vorsprung für Bayer Leverkusen. Die Bayern hätten die Führung übernehmen können mit einem Sieg, mit einem Unentschieden wäre es bei 2 Punkten geblieben. Aber Worst-Case-Szenario, Bayer Leverkusen flüchtet auf 5 Punkte weg. Und wenn man Bayer Leverkusen so beobachtet und auch die letzten Spiele im Kopf hat, dann ist es schwer, sich vorzustellen, dass das noch schief gehen kann. Aber, die Bundesliga hat uns schon so oft gezeigt, dass man sich nicht sicher sein darf. Und deswegen, letztes Jahr habe ich ein paar Spieltage vor Schluss gesagt und sogar einen Spieltag vor Schluss gesagt, Borussia Dortmund wird garantiert deutscher Meister, sonst laufe ich hier muhend wie eine Kuh durch die Straße. Ja, und ja, ich musste muhend hier durch die Straße laufen. Ich habe das dann irgendwann mal einen späten Abend gemacht, wo keiner draußen war. Aber ich habe mich dran gehalten, ich habe es gemacht, aber deswegen mache ich das nicht mehr. Ich sage jetzt nicht, Bayer Leverkusen wird deutscher Meister. Ich sage einfach nur, dass die Chancen mindestens bei 80% aber liegen, dass Bayer diesen Vorsprung über die Linie bringt. Auch deswegen, weil die Auftritte der Bayern nicht immer überzeugend sind oder in letzter Zeit sogar eher seltener überzeugend sind. Sie selber immer mal wieder straucheln, hier mal einen Punkt lassen, da mal eine Niederlage, dass man auch jetzt nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass die Bayern die nächsten oder die letzten 13 Spiele in der Bundesliga wirklich unfallfrei fahren werden und 39 Punkte holen werden. Das muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich eher nicht. Und deswegen kann man zumindest tendenziell sagen, dass es kein großes Risiko darstellen sollte, wenn man jetzt eventuell die Lust verspürt, auf Bayer Leverkusen als deutschen Meister zu setzen oder darauf zu spekulieren. Die Chancen stehen wirklich super gut. Dann bleibt natürlich auch doch die Frage, bleibt die Mannschaft zusammen bei Leverkusen? Wir wissen alle, dass Bayern München zumindest an Florian Wirtz interessiert ist und dran ist. Ein gewisses Interesse an Jérémy Frimpong wird den Münchnern auch nachgesagt. Wer weiß, was für andere Vereine vielleicht noch auf Bayer Leverkusen zukommen und da vielleicht ihre Wünsche präsentieren. Das alles ist natürlich Zukunftsmusik, aber das muss man dann halt sehen, wenn es soweit ist. Und man kann für Bayer Leverkusen nur hoffen, dass sie in der Form möglichst zusammenbleiben und weiter Fußballfeste, wie sie feiern, wie sie fallen. So rum. Ja. Und jetzt denke ich an einen User, der mich gefragt hat, ob ich auch irgendwann mal Luft hole während dem Podcast. Ja, ich hole Luft jetzt gerade zum Beispiel. Hole ich mal so richtig Luft und versuche mal ein bisschen langsamer auch zu sprechen. Das ist vielleicht auch der Punkt, aber die Begeisterung ist groß und dann kann es schon mal sein, dass das Atmen einfach nur zwischendurch mal so ein kleines Luftzüglein ist. Aber ich überlebe das und das ist auch gar kein Problem. Aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Ob ich es ändern kann, ist eher fraglich. Gucken wir nochmal auf den Freitag. Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg, muss man sagen, war ein guter Auftritt der Dortmunder. hatte nicht viel mit dem zu tun, was man die Woche davor in Heidenheim gesehen hatte. Es war eine gewisse Struktur zu erkennen, ein gewisser Plan war zu erkennen. Auch spielerisch war zeitweise wirklich was los bei den Dortmundern. Natürlich die üblichen Längen, wo nichts passiert oder wo es teilweise ein bisschen ideenlos wirkt, die gibt es halt immer wieder. Und damit muss man in Dortmund wohl leben. Aber es entwickelt sich mittlerweile wirklich sehr gut in die richtige Richtung. Auch wie ich ja schon im Blog auch geschrieben habe, Marzen ist jetzt schon ein Volltreffer. Malen ist gut in Form. Von Füllkrug müssen wir gar nicht reden. Der hat wieder ein fantastisches Spiel gemacht. Gegen Freiburg hat ein Tor erzielt, waren den anderen beiden auch noch beteiligt. Also bei Borussia Dortmund geht es in einer gewissen Hinsicht auf jeden Fall bergauf. Nicht so bergauf geht es im Moment in Freiburg. Das stagniert alles ein bisschen. Es sind natürlich auch eher von den Resultaten her ist es eine Resultatskrise wohl eher als eine spielerische Krise, auch wenn bei Freiburg auch schon mal bessere Zeiten waren, was das Spielerische betrifft. So waren sie in Dortmund doch sehr unterlegen und das ist dann schon etwas, wo man sich doch ein paar Gedanken machen muss. Vor allem, wenn man sieht, dass es in der Tabelle sich nicht richtig da vor den Freiburgern bewegt. Eintracht Frankfurt hat auch nur 4 Punkte Vorsprung, aber wenn man die letzten Spiele der Freiburger so guckt, da waren einige Niederlagen jetzt dabei, einige Punktverluste auch dabei und ja, sie hängen da mit 28 Punkten etwas in der Luft. Sie bilden im Moment das, was ich das große Mittelfeld nenne, weil zwischen eben Platz 6, der international berechtigt, da liegt Eintracht Frankfurt und Freiburg ist da schon 4 Punkte zurück. Eine Vorentscheidung ist es natürlich nicht. Es sind viele Spiele, aber in Freiburg gibt es eine kleine Ergebniskrise. Mal gucken, wie Streich damit umgehen will. Ergebniskrise in Dortmund gibt es absolut nicht. Außerdem 0:0 im Heidenheim ist die Mannschaft auf Kurs. Auch in der Tabelle sieht das bei den Dortmundern gut aus. Sie haben 3 Punkte Vorsprung auf RB Leipzig, haben 3 Punkte Rückstand auf Stuttgart. Also Platz 4 ist absolut im Bereich des Möglichsten. Absolutes Maximum wäre noch vielleicht Platz 3, falls die Stuttgarter da oben dann doch vielleicht nochmal in ein Tief kommen und die Dortmunder dieses Hoch auch in den nächsten Wochen bestätigen können. Dann ja, wollen wir auch, gerade wenn man es schon erwähnt hat, Stuttgart auf 3, wollen wir die Stuttgarter hier natürlich auch erwähnen. Am Sonntagsspiel gegen den FSV Mainz 05. Auf den ersten Blick ein souveräner 3:1-Sieg. Aber zumindest in den ersten 20, 25 Minuten im Heimspiel gegen Mainz war das nicht ganz so sicher, dass es so laufen würde. Aber die Stuttgarter konnten sich auf die Mainzer verlassen. Wieder haben sie die besten Chancen liegen lassen. Erst als sie 0:3 hinten lagen, dann hat Ajorg dann ins Tor getroffen. Und das war dann auch der einzige Treffer wieder von den Mainzern. Dann haben sie wirklich die Gelegenheit verpasst, ein bisschen mehr in Stuttgart zu machen. Ich sage jetzt nicht, dass sie gewonnen hätten, aber vielleicht wäre es mit einer Führung im Rücken anders gelaufen. Vielleicht wäre ein Punkt drin gewesen, vielleicht auch mehr, aber hätte, Fahrradkette, kennen wir alle. So hat Mainz die Chancen liegen lassen. Stuttgart hat dann ganz schnell 2 Chancen sofort genutzt und lag schnell dann plötzlich 2:0 in Führung. Und ab da konnte man eigentlich schon sehen, dass das Spiel relativ gelaufen war. Es lief nicht alles so toll bei den Stuttgartern wie in den letzten Wochen. Es war jetzt kein Zungenschnalzer, um es mal so zu sagen, aber es war ein ansehnliches Spiel. Auch in der zweiten Halbzeit dominierte Stuttgart dieses Spiel, war klar überlegen. Das 3:0 kam dann auch zur richtigen Zeit. Da war das Spiel tot. Ajorg hat zwar doch, wie gesagt, das 3:1 gemacht, aber der Stuttgarter Express rollt. Und das sind die Spiele, die halt auch schwerer sind als gegen Bayern München, gegen Leverkusen und gegen RB Leipzig. Das sind die Spiele, die Meisterschaften entscheiden können oder die Platzierungen entscheiden können. Und da haben die Stuttgarter das sehr kontrolliert gemacht. Und dieses auch sehr wichtige Heimspiel gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller mit 3:1 am Ende souverän durchgespielt. Und da muss man sagen, ist das eigentlich auch ein weiterer Fortschritt bei den Stuttgartern, weil das sind so Spiele, die sie in der letzten Saison oft auch nicht gewonnen oder sogar verloren haben. Auch da sieht man eine Weiterentwicklung. Auch da sieht man die Arbeit von Sebastian Hoeneß, die fruchtet. Der VfG bleibt auf Kurs und hat sehr gute Chancen, nächstes Jahr in der Champions League zu spielen. Und man darf auch nicht vergessen, dass das für die Stuttgarter schon sehr wichtig ist. Wenn man Spieler wie Undav oder auch Guirassy noch halten möchte, dann wäre das natürlich wesentlich leichter, wenn man da mit der Champions League winken könnte. Thema Gerassi, habe es vorhin nochmal gelesen, auf einer der einschlägigen Seiten, dass Bayern München den Wunsch hat, Gerassi zu verpflichten und dass sie das anscheinend den Stuttgartern auch schon mitgeteilt hätten. Es ist davon auszugehen, dass die Bayern nicht die einzigen sind, die Gerassi sehr gerne für den Spottpreis von 20 Millionen, für diesen Spieler viel zu wenig, aber das ist halt die Ausstiegsklausel, die die Stuttgarter mit ihm vereinbart haben. Und dass sie bereit sind, das zu zahlen. Ja, Gerassi wird sich das sicher gut überlegen, vor allem in München, wo Kane auf jeden Fall gesetzt ist und die Münchner sehr selten nur mit einer Doppelspitze spielen. Könnte das für Gerassi heißen, dass er eigentlich nur, in Anführungszeichen natürlich, der Backup für Kane wäre? Natürlich bekäme er seine Einsätze bei der Menge der Spiele, die die Bayern haben, aber trotzdem ist ein Gerassi niemand für die Bank und in Stuttgart wäre er mit Sicherheit weiter gemeinsam mit Undav gesetzt. Deswegen drücke ich ganz ehrlich gesagt dem VfB Stuttgart die Daumen, dass es gelingt, Gerassi und Undav zu halten und so diesen tollen Sturm beisammen zu halten. Ich denke, wenn man die Champions League erreicht, dann stehen die Chancen auch gar nicht so schlecht, dass sich diese Spieler für den VfB Stuttgart entscheiden. Und wenn man sieht, wie Gerassi auch immer wieder mitgeht, auch hat man am Sonntag wieder gesehen, wie er mitgejubelt hat bei den Toren von der Bank aus. Das sieht nicht nach einem Spieler aus, der große Lust hat, den VfB zu verlassen. Und wenn man ganz ehrlich ist, es gibt auch eigentlich nicht wirklich einen Grund, den VfB zu verlassen. Es ist spielerisch die zweitbeste Mannschaft der Bundesliga. Es ist vieles noch möglich. Da steckt viel Potenzial drin in Stuttgart. Und wenn man da ein Teil von sowas sein kann, ist das vielleicht für einen Spieler wie Gerassi wichtiger, als bei Bayern München auf der Bank zu sitzen hinter Kane. Aber das wird man beobachten müssen. Es gab ja schon so manche Überraschungen. Auch eine Überraschung gab es dann in Bremen. Und natürlich ist auch wieder Everybody's Darling, wie ich sie genannt habe, in meiner Analyse im Blog. Der erste FC Heidenheim verdirbt den Bremern die 125-Jahr-Feier, indem sie die Bremer mit einem 2:1 regelrecht geschockt haben. Vor allem die Anfangsphase hat dazu geneigt, die Bremer zu schocken. Das hat man auch gemerkt. Heidenheim war sofort im Spiel und plötzlich steht es dann in dem Spiel 0:2. Ein Jan-Niklas Beste schon wieder mit einer Vorarbeit und dann macht er auch noch selbst das 0:2 und dann war bei den Bremern, muss man sagen, auch ein kleines bisschen der Stecker gezogen. Es fiel ihnen nicht ganz so viel ein, um die Mannschaft von Frank Schmidt so richtig zu gefährden. Auch wenn man dann doch relativ zügig zum Anschlusstreffer kam, nämlich sofort nach dem 0:2 hat Schmidt auf 1:2 verkürzt und trotzdem gelang es den Bremern nicht mehr wirklich, die Heidenheimer nochmal so richtig in Gefahr zu bringen und schon wieder landet Frank Schmidt mit seinen Heidenheimern eine Überraschung und man weiß gar nicht mehr, was man überhaupt noch über Heidenheim sagen soll. Es ist wie ein Märchen eigentlich, wie Aschenputtel, wie der Froschkönig, der hässliche Frosch, der dann zu einem wunderschönen Prinzen wird und so weiter und so fort. Man könnte so viele Metaphern oder Bilder zeichnen für den ersten FC Heidenheim und es würde den Jungs vielleicht immer noch nicht gerecht werden, weil was mit diesem Budget, mit dieser Mannschaft und so, da haben sich so viele, auch ich, festgelegt, das wird nur ein Jahr Bundesliga und dann werden wir so eines Besseren belehrt. Und ich muss sagen, ich bin noch nie so gerne eines Besseren belehrt worden wie vom ersten FC Heidenheim. Aber ich glaube nicht, dass die Heidenheimer noch irgendwas mit dem Abstieg in dieser Saison zu tun haben werden. Sie werden im gesicherten Mittelfeld landen und werden sich wohl auch freuen dürfen auf eine weitere Saison im Bundesliga-Oberhaus. Sie liegen im Moment auf Platz 9 mit satten 27 Punkten. Das sind 11 Punkte vor dem Relegationsplatz und es sind nochmal 15 Punkte auf einen direkten Abstiegsplatz. Also da weiß ich nicht, was passieren muss, dass die Heidenheimer das noch verspielen. Ich setze da ganz klar auf die Heidenheimer und den Klassenerhalt. Das dürfte absolut gar kein Problem werden. Apropos Klassenerhalt, das sieht bei Union Berlin auch wieder besser aus, nachdem die Nachholspiele nicht so toll verlaufen sind mit einer Niederlage in München und einem Unentschieden in Mainz. So dürften sich die Unioner aber auf ihre Heimstärke verlassen und landen gegen VfL Wolfsburg am Ende einen verdienten 1:0-Sieg, den sie sich aufgrund vor allem der zweiten Hälfte dann auch verdient haben. Und Nenad Bjelica saß ja auch zum ersten Mal wieder nach seiner Sperre wieder auch auf der Bank. Und Union, auch wenn es nicht das alte Feuer von früher war, aber der Kampf war da, der Wille war da und die Erlösung war auch da, als dann dieses 1:0 dann auch im Sack war. VfL Wolfsburg, ja, heute hat im Blog jemand geschrieben, oder war es gestern, dass ich da wohl Mainstream wäre und die Entlassung von Kovac fordere. Nun sagen wir mal so, der Fußballkommentator an sich fordert nichts. Er hat eine Idee oder hat Gedanken dazu, aber fordern tut der Fußballkommentator definitiv nichts. Der Fußballkommentator analysiert die Situation und ich bin ja schon länger damit beschäftigt, die Situation in Wolfsburg zu analysieren. Und ganz ehrlich, das kann es doch nicht sein, dass man da zufrieden ist mit dieser Entwicklung, die eigentlich gar keine ist, eher eine Rückentwicklung. Der VfL Wolfsburg steht in der Tabelle auf Platz 12 mit mickrigen 23 Punkten. Das kann und darf nicht der Anspruch sein. Dann kann man auch nicht von Kaderumbruch reden und so weiter. Das muss zu mehr reichen als nur Platz 12. Und deswegen ist es auch verwunderlich, dass man nicht lauter über den Trainer in Wolfsburg redet als aktuell. Man hört eigentlich fast gar nichts auf Wolfsburg. Ob das so ein gutes Zeichen ist, weiß ich auch nicht. Und die Wolfsburger nähern sich immer mehr der Abstiegszone an. Es sind zwar immer noch 7 Punkte auf Köln und es sind auch noch 11 Punkte auf Mainz, aber wenn man so weiterspielt und keine Punkte holt oder kaum Punkte holt, könnte das gegen Ende hin vielleicht doch nochmal zumindest eng werden, was die unteren Ränge betrifft. Ich glaube, auch die Wolfsburger werden davon profitieren, dass Mannschaften wie Mainz und Darmstadt kaum punkten, selten punkten oder fast gar nicht punkten, dass der FC schon so weit zurückliegt und ja, auch einen Sieg wieder verpasst hat in Hoffenheim. Das könnte für die Wölfe die Rettung bedeuten oder auch eben, dass man nicht mehr darunter rutschen kann. Wenn man hochrechnet, Wolfsburg auf 34 Spieltage wären das 37 Punkte und das war in der Bundesliga auch oft schon mal die Bilanz eines Absteigers. Also, dass in Wolfsburg gar nichts passiert, das ist irgendwie schon überraschend, weil diese Mannschaft mit diesem Kader und auch mit VW und so weiter und den Möglichkeiten darf nicht nach 21 Spieltagen auf Platz 12 mit 23 Punkten liegen. Bei der Meinung bleibe ich. Aber das müssen die Wolfsburger selber wissen. Es ist auch nicht gesagt, dass ein Trainerwechsel da jetzt groß was bewirken würde. Dafür ist es vielleicht auch mittlerweile schon zu spät. Und wenn man dann nochmal hochguckt, auch in die andere Richtung, wird es nicht leicht für die Wolfsburger, wenn sie nicht gleich oder bald eine Serie starten. Dann sind auch die internationalen Plätze außer Reichweite. Es wäre sowieso im Moment, wenn überhaupt, nur Platz 6 vielleicht noch erreichbar mit 9 Punkten Rückstand, aber wie gesagt, auf Frankfurt. Aber da müsste bei den Wölfen ja schon ein mittleres Wunder passieren, dass die mal eine richtige Serie starten und dass es da nochmal Möglichkeiten geben würde. Ich würde eher behaupten, dass der VfL Wolfsburg am Ende der Saison auch genau in dieser Region landen wird. Irgendwo zwischen 10 und 13 wird es wohl sein. Und wenn gar nichts funktioniert, wer weiß, was dann vielleicht noch möglich wäre. Damit wären wir dann aber auch schon mal bei RB Leipzig. RB Leipzig ist eines wieder der aktuellen, ist das aktuelle Opfer vom FC Augsburg. Niemand fährt gerne nach Augsburg. In Augsburg ist immer was los. In Augsburg gibt es Demirovic. In Augsburg sind die Punkte sehr schwer zu ergattern, hängen die Trauben, vor allem für die Spitzenteams, sehr hoch. Die Bayern haben zwar gewonnen, aber sie konnten gerade so mit den 3 Punkten entfliehen, mit einem 3:2-Sieg. Borussia Dortmund hat da nur ein 1:1 geschafft. Und jetzt auch Leipzig kommt zu einem 2:2 durch einen Elfmeter von Demirovic. Und da muss man den Leipziger auf jeden Fall auch den Vorwurf machen, dass sie genug Möglichkeiten gehabt hätten, dieses Spiel zu entscheiden. Sie hatten einen Elfmeter, den sie dann verdattelt haben. Da hätten sie eigentlich in Führung gehen müssen. Aber auch da hat es nicht geklappt. Auch überhaupt haben die Leipziger auch spielerisch enttäuscht, obwohl ein Simmons dabei ist, Openda und so weiter. Und doch mussten sie sich kampfstarken Augsburgern zumindest in dem Sinn beugen, dass sie über ein 2:2 in Augsburg nicht hinauskamen. Und das ist auch der Punkt, diese Heimstärke vom FC Augsburg, das ist natürlich am Pfand im Abstiegskampf, ganz klar. Und das werden die Augsburger auch weiterhin so machen. Wenn sie dann ab und an auch noch auswärts ein Pünktchen holen, dann wird das sie mit Sicherheit nicht stören. Und so ist es, dass man dann einigermaßen ruhig auf Platz 11 liegt. Übrigens habe ich mich da geirrt, Demirovic, was war kein Elfmeter, hat aus dem Spiel heraus getroffen, was in letzter Zeit nicht immer der Fall war, wie gegen die Bayern oder auch in Bochum. Aber diesmal hat er aus dem Spiel raus getroffen. Ja, und Leipzig hat sich also die Chance vermasselt, 3 Punkte aus Augsburg mitzunehmen und hat natürlich dann auch das Problem, dass bei Borussia Dortmund es im Moment gut läuft und die Dortmunder deswegen auch den so wichtigen 4. Tabellenplatz innehaben mit 3 Punkten Vorsprung auf RB Leipzig, bei denen es ja schon seit längerem nicht mehr ganz so rund läuft. Nicht ganz so rund läuft es auch bei Eintracht Frankfurt, da haben wir schon mehrfach drüber berichtet. Dino Toppmöller ist da im Umbau, hat da noch ein bisschen Probleme, da so richtig das Spielerische und Taktische zu regeln. Allerdings kriegt er es wesentlich besser hin als Nico Kovac in Wolfsburg, weil immerhin rangiert Dino Toppmöller mit seiner Mannschaft auf diesem wichtigen 6. Platz, der zum internationalen Geschäft berechtigen würde. Aber die letzten Wochen geben schon Anlass zu Kritik, weil das Spielerische auf dem Platz und auch die Resultate eigentlich nicht wirklich stimmen. Man hat zwar auch Krösche und andere im Vorstand haben gesagt, Dino Toppmöller und das Trainerteam machen das an sich gut und sie bekommen auch die nötige Zeit. Aber wenn solche Leistungen wie jetzt auch wieder gegen Bochum oder vor allem gegen Mainz oder in Darmstadt und so weiter zu regelmäßig kommen, dann gibt es auch in Frankfurt irgendwann Ärger. Das 1:1 in Bochum gegen Bochum zu Hause hat auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass sich die Situation oder die Gemütslage in Frankfurt entspannt hätte. Es wurde ein offensiverer Ansatz probiert. Es war lebendiger. Marmusch hat wieder zugestochen, aber am Ende hat es einfach nicht gereicht, um den VfL Bochum an einen Punktgewinn zu hindern. Und das kann nicht der Anspruch sein, von Eintracht Frankfurt in diesen Spielen nicht die nötigen Punkte zu holen. Das war beim 2:2 in Darmstadt schon so. Da hat man ein 2:0 verspielt, jetzt auch gegen Bochum daheim. Ein 1:0 verspielt gegen Mainz in einem Grottenkick. Hatte man Glück, dass die einzig nennenswerte Aktion von Mario Götze dann auch schon zum Tor geführt hat. Ansonsten ist in Frankfurt im Moment ein bisschen tote Hose. Und klar ruft das auch Kritiker auf den Plan. Aber ich bleibe bei meiner Meinung, dass Dino Toppmöller der richtige Trainer für Frankfurt sein kann, wenn man ihm jetzt noch die Zeit da gibt. Ich hoffe für ihn, dass er das besser in den Griff kriegt, dass die Mannschaft wieder Resultate bringt, 3 Punkte auch einfährt, regelmäßig wieder, sodass er diese Arbeit in Frankfurt ruhig weiterführen kann. Und die Frankfurter haben durchaus das Potenzial, nächste Saison, wenn der Kader steht, wenn das Spielerische und Taktische klappt, wirklich oben mit dabei zu sein, wenn es um die Champions-League-Plätze zum Beispiel geht. Also von der Qualität vom Kader her wäre Eintracht Frankfurt auch da einzuschätzen. Aber das muss man jetzt abwarten. Geben wir Dino Toppmöller doch noch ein bisschen Zeit, sehen uns die Entwicklung an und dann sehen wir, was in Frankfurt alles möglich ist. Ja, in Gladbach scheint aktuell nicht mehr sehr viel möglich. Sehr riesen Ärger bei den Fans von den Fohlen bei diesem, ja, man muss es wirklich so sagen, grässlichen 0:0 gegen Schlusslicht Darmstadt 98. Ah, ich denke wieder an den User. Atmen zwischendurch, das kann helfen. Ja, die Mannschaft von Seoan macht keinen guten Eindruck. Also vor dem Spiel habe ich mir gedacht, ja okay, es wird 2-3-0 für Gladbach enden, weil halt die Mannschaft, der Kader ist deutlich besser als der von Darmstadt 98. Aber dass das dann folgte, war wirklich ein Offenbarungseid. Ich kann den Ärger der Fans auf jeden Fall verstehen. Kaum Torchancen, ein sehr, sehr schwaches Spiel. Niemand hat wirklich überzeugt. Und am Ende kann man da in Gladbach auch nicht mit einem 0:0 gegen den Tabellenletzten im Heimspiel zufrieden sein. Der Ärger ist wirklich groß und wie gesagt verständlich. Man hat nur 22 Punkte nach 21 Spieltagen. Das ist definitiv ungenügend. Man weiß, dass man mit diesem Kader nicht um die internationalen Plätze spielt, aber man hat sich aber schon vorgestellt, dass man vielleicht irgendwo zwischen 8 und 12 landen könnte, aber nicht so tief unten und schon gar nicht nur mit 22 Punkten. Das sind nicht mehr sehr viele Punkte auf die auf die Abstiegsplätze. Es wird wohl nicht so kommen, dass Gladbach noch in diesen Abstiegsstrudel reinkommt. Dafür ist der Vorsprung mit 10 Punkten auf Mainz und Darmstadt dann doch schon zu groß. Aber in allzu großer Sicherheit sollte man sich nicht wiegen. Es sind nur 6 Punkte auf den FC. Und wenn die Gladbacher so weiterspielen, wie sie gegen Darmstadt gespielt haben, dann könnte es nochmal eng werden für die Jungs vom Bökelberg. Definitiv. Also, wie gesagt, den Ärger kann ich verstehen. Keiner der Spieler hat gegen Darmstadt überzeugt. Es muss was passieren, damit Gladbach nicht doch noch plötzlich unten drin hängt. Dabei sind wir dann noch mal kurz bei Werder Bremen, von denen ich nicht glaube, dass sie noch mal unten reinrutschen werden. Ich fand die Kritik auch übertrieben. Werder Bremen ist keine Spitzenmannschaft, die 10 Spiele am Stück gewinnt nach 7 Spieltagen ohne Niederlage. Jetzt ein 1:2 gegen Heidenheim ist natürlich nicht schön, aber irgendwann war klar, dass die Serie enden würde. Ist natürlich nicht schön, wenn das zum Jahrestag in einem Heimspiel gegen Heidenheim passiert, aber ich wäre da jetzt nicht zu kritisch mit der Mannschaft. Kann nicht so konstant spielen wie Bayer Leverkusen oder Stuttgart oder zeitweise Bayern oder Dortmund. Da muss man einfach die Kader sehen, da muss man einfach die Kraft sehen, die Konzentration sehen. Und da kann es einem SV Werder Bremen schon mal passieren, im Heimspiel gegen Heidenheim 1:2 zu verlieren. Man sollte nicht aus den Augen verlieren, wo die Bremer noch vor einigen Wochen standen. Da war es eher der Blick nach unten. Jetzt geht der Blick ins gesicherte Mittelfeld. Und da würde ich mir in Bremen im Moment nicht so groß Gedanken machen. Apropos Relegationsplatz, da wären wir dann noch beim ersten FC Köln angelangt und auch bei der TSG aus Hoffenheim. Nun, mit der TSG aus Hoffenheim bin ich sehr schnell fertig. Das war kein guter Auftritt, es war ein sehr schwacher Auftritt. Die letzten Wochen unter Matarazzo waren überhaupt nicht überzeugend. Hoffenheim gewinnt kaum noch Spiele, Hoffenheim überzeugt kaum noch. Und Hoffenheim muss sich nicht wundern, dass sie da auch ein bisschen abgedriftet sind und dass es auch in der Tabelle noch so gut aussieht, hat auch viel damit zu tun, dass auch anderen Mannschaften in dem Bereich gerade nicht unbedingt viele Punkte einfahren. Und auch nur deswegen steht Hoffenheim weiterhin auf Platz 8 mit 5 Punkten Rückstand auf Eintracht Frankfurt. Das kann man noch aufholen, aber wenn man die Hoffenheimer jetzt auch wieder im Heimspiel gegen Köln gesehen hat, dann fragt man sich, wie diese Mannschaft das noch schaffen soll. Hat sie über ihre Möglichkeiten gespielt, vielleicht einige Monate lang? Vielleicht ist auch das der Punkt, aber es kann vielleicht auch einfach sein, dass einfach die Luft ein bisschen raus ist, dass man vielleicht überperformt hat in den Wochen, Monaten davor und dass man dem jetzt Tribut zahlt. Auf jeden Fall ist das nicht mehr viel, was da von Hoffenheim kommt. Und trotzdem könnten sie noch eine Rolle spielen, weil es ja nur 5 Punkte bis auf Eintracht Frankfurt sind. Da muss man abwarten, wie die Entwicklung in Hoffenheim ist. Ja, der FC, und da muss ich sagen, ich bin ja objektiv und subjektiv und was weiß ich alles. Ich bin auch jetzt kein großer FC-Fan oder so. Trotzdem habe ich mitgezittert, vor allem wegen meinem aktuellen Lieblingsspieler. Ich verhehle es nicht. Max Fink-Gräfe, was der in Köln im Moment abreißt, ist absolut großartig. Letzte Woche hat er schon toll gespielt. Diese Woche gelang ihm dann auch noch ein wunderschönes Freistoßtor zum 1:0 gegen die TSG Hoffenheim. Auch ansonsten merkt man, der Junge ist engagiert, der hat was drauf, der spielt auch mit nach vorne, hat keine Angst, gibt alles. Und ja, dann kommt sowas dabei heraus, eine tolle Leistung auch wieder gegen Hoffenheim. Und wie gesagt, der schöne Freistoß ins rechte Eck zur Kölner Führung und dann verdaddeln seine Kumpels, dass er nicht mehr auf dem Platz ist. Der Ausgleich, also ganz ehrlich, liebe Kölner, ich habe es euch auch auf eure Fanpage geschrieben, das darf nie so passieren, dass der Kramaric dann in der Nachspielzeit so den Ball mit der Brust annehmen kann, dann sich noch aufrichten kann, drehen kann, abschließen kann, der Ball ist im Tor. Jungs, da habt ihr die 2 Punkte, die euch da jetzt fehlen, die habt ihr wirklich verschenkt. Der Sieg wäre so wichtig gewesen, man wäre bis auf 2 Punkte am Platz 15 an Union dran gewesen. Man wäre so richtig wieder im Geschäft gewesen, was den Klassenerhalt, den direkten Klassenerhalt betrifft. Ja, und so wurde es am Ende an sich, am Ende dann ein bisschen ein enttäuschender, nur ein Punkt für die Jungs von Timo Schulz und überhaupt Timo Schulz. Da muss ich wirklich sagen, bin ich schon etwas beeindruckt, wie er das hinbekommen hat und regelmäßig mit dem FC auch punktet, auch Siege einfährt, das 2:0 gegen Frankfurt, 1:1 in Wolfsburg, jetzt das 1:1 in Hoffenheim, ein bisschen unglücklich, das Spiel hätte man eigentlich gewinnen müssen und trotzdem, da steckt Leben drin. Und wie hat ein User, na, ich glaube, es war der DAZN-Kommentator am Sonntag richtig gesagt, das ist Steffen Baumgart Fußball mit eingebauter Handbremse und genau so würde ich es auch bezeichnen, es ist der gleiche Fußball wie unter Steffen Baumgart, nur halt, dass man nicht mehr einfach nur kopflos nach vorne läuft. Gut, das Spiel gegen Köln, wenn man da 4 Tore kriegt gegen Dortmund, das kann passieren. Auch da waren die Kölner aber lange Zeit wirklich gut drin und die letzten Spiele auch geben Hoffnung dem FC. Aber wie gesagt, das könnte jetzt schon auf die Moral drücken, wenn man dann in Hoffenheim bis in die Nachspielzeit führt und dann in der 94. Minute den Ausgleich kriegt. Das kann natürlich schon was mit der Mannschaft und mit der Moral machen, weil statt 2 Punkte Rückstand auf Union sind es jetzt dann doch wieder 5. Und ja, das ist natürlich dann weiterhin, der Druck ist da. Auch wenn man nach hinten hin ein kleines Polster jetzt hat von 4 Punkten auf Mainz und Darmstadt, zumindest auf die direkten Abstiegsplätze hat man sich ein kleines Polster erarbeitet. Aber ja, auch der Relegationsplatz sollte man nicht als Garantie für den Klassenerhalt sehen. Auch da kann es mal ganz schnell gegen das gehen, dass man gegen den Dritten aus der zweiten Bundesliga verliert und dann plötzlich findet man sich dann trotzdem im Unterhaus wieder. Aber in Köln läuft es in die richtige Richtung. Es sieht nicht schlecht aus, was Timo Schulz da mit der Mannschaft macht. Und das ist aller Ehren wert. Und ich hoffe für den FC, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr geht. Auch aus dem Grund, und da nehme ich mich nicht heraus, ich bin auch ein Fan von den Traditionsvereinen, von diesen Stadien, von diesen Fans. Und ich wünsche mir natürlich schon, dass der erste FC Köln in der Bundesliga bleibt. Er muss es sich allerdings verdienen, wie der andere Verein auch. Aber es wäre schade, wenn man mit dem ersten FC Köln einen weiteren Bundesliga-Magneten, ein Aushängeschild, trotzdem ein Traditionsverein. Es wäre schade, wenn der nächste in der zweiten Bundesliga verschwinden würde. Ja, so viel also zu diesem Bundesligaspieltag, der also wirklich wieder vieles mit sich gebracht hat. Ja, und in Mainz hat es mit sich gebracht, dass Jörg Sievert einen Stuhl räumen musste. Richtig überraschend kam das jetzt nicht mehr. Mainz gewinnt nicht nur nie oder ja, eigentlich nie. Und Mainz trifft auch fast nie. Nur der FC hat weniger Tore gemacht als Mainz. Also 16 Stück hat Mainz nur nach 21 Spielen. Das ist natürlich viel zu wenig. Der FC hat übrigens 15, also eins noch sogar weniger. Aber mit 12 Punkten aus 21 Spielen. Jörg Sievert hat ja von Bo Svensson übernommen. Man hat sich ja viel versprochen davon. Am Anfang lief es auch ein bisschen besser. Aber jetzt liegen die Mainzer ja eigentlich schon erschreckend weit zurück hinter dem direkten Klassenerhalt. Union Berlin hat 9 Punkte Vorsprung. Es sieht nicht sehr gut aus für die Mainzer. Es wird schwer, das in 13 Spielen jetzt noch aufzuholen, vor allem wenn man keine Tore schießt. Dann wird es wirklich sehr, sehr schwer. Ich denke auch mal jetzt Bo Henriksen, der jetzt übernommen hat, der aus Zürich gekommen ist, dass der auch geholt wurde, jetzt schon mit Blick auf einen eventuellen Abstieg in die zweite Liga, weil alles andere wäre ja fahrlässig, wenn man in Mainz nicht schon weiterschauen würde und die zweite Bundesliga mit einrechnen würde, weil danach sieht es im Moment leider, leider aus. Und da ist es dann gut, wenn man einen Trainer hat, mit dem man dann auch jetzt schon weiß, dass man auch in die Zweitligasaison gehen würde. Natürlich werden die Mainzer nochmal alles probieren. Natürlich ist es möglich, dass sie vielleicht nochmal einen Lauf bekommen. Aber den direkten Klassenerhalt, das glaube ich, wird sehr, 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 sehr schwer. Was am realistischsten noch erscheint, ist eventuell den FC auf Platz 16 noch abzufangen. Aber dafür müssen die Mainzer erstens ihre Torchancen nutzen und dann auch Spiele gewinnen. Wir wünschen auf jeden Fall Bo Henriksen da alle möglichen Glückwünsche oder drücken die Daumen, dass er in Mainz gute Arbeit leisten kann. Ja, dann ist auch Tim Walter beim Hamburg SV in der zweiten Liga, ist auch Vergangenheit. Man hat sich das lange genug angeschaut, dieses ewige Auf und Ab. Es geht jetzt schon seit ein paar Jahren so, dass die Hamburger zwar in der Spitzengruppe sind, aber immer wieder zurückfallen, immer wieder Schwächeperioden haben, immer wieder Spiele unnötig verlieren, dann immer wieder aus den Abstiegsrängen wieder rausfallen, dann wieder rein, dann wieder raus, dann wieder rein. Ja, und irgendwann ist ganz klar, dass auch in Hamburg dann mal der Geduldsfaden reißt. Ich kann es nachvollziehen, ich kann auch nachvollziehen, dass die Fans es dicke hart nicht machen. Ich fand die Auftritte von Tim Walter bei Interviews im TV auch immer haarsträubend zum Teil und ja, hat auch dem Image des Hamburger Sportvereins nicht wirklich gut getan. Und deswegen denke ich schon, dass das jetzt höchste Eisenbahn war. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, okay, er wird nicht entlassen, weil er ist ja eigentlich immer noch auf dem Weg. Aber das war auch die letzten Saisons. Und dann ist das schon auch eine nachzuvollziehende Entscheidung, dass man sich von ihm trennt. Wer da jetzt übernimmt, ist noch nicht ganz klar. Es geistert natürlich der Name Steffen Baumgart in Hamburg herum. Man wird sehen, was die Hamburger uns denn da präsentieren. Allzu lange wird es nicht dauern dürfen, bis die Hamburger dann einen neuen Cheftrainer engagieren. Man darf gespannt sein. Ja, dann noch ganz kurz ein kleiner Ausblick auf die Champions League. Interessant wird es natürlich sein, zu sehen, wie die Bayern nach der Spitzenspielniederlage in Leverkusen, wie sie sich bei Lazio Rom präsentieren werden. Ich muss ehrlich zugeben, ich mach mir da jetzt nicht zu große Sorgen um die Bayern. Die werden wieder sich aufrichten, die werden in Rom ein gutes Spiel liefern und ich mache mir auch keine Sorgen, dass sie das Viertelfinale erreichen werden. Aber man darf den Gegner natürlich nicht komplett unterschätzen. Lazio Rom ist auch keine Laufkundschaft. Aber vom Potenzial her, von der Kadergröße her und vor allem von der Qualität her sollten die Bayern das schaffen. Weniger gut sieht es für RB Leipzig aus, die mit Real Madrid wirklich eines der möglichst schlimmsten Lose oder schwersten Lose erwischt haben. Sie werden sich heute Abend im Heimspiel mit den Königlichen messen. Aber ob sie eine richtige Chance haben, das wage ich zu bezweifeln, wenn man RB die letzten Woche auch beobachtet hat. Die sind wirklich in einem Tief, in einer Mini-Krise und dann kommt Real Madrid ganz sicher nicht zur richtigen Zeit. Eine kleine Chance gäbe es, wenn Leipzig das Spiel heute Abend in irgendeiner Form gewinnen würde oder nicht verlieren würde, dann wäre im Bernabeu vielleicht noch alles drin. Aber alles in allem wäre es schon eine Sensation, wenn RB Leipzig wirklich eine Chance hätte gegen Real Madrid. Also da ist meine Tendenz, ist da ganz klar, dass die Leipziger da keine Chance haben werden, ins Viertelfinale einzuziehen. Sie dürfen mich gern von etwas anderem überzeugen. Sie dürfen gerne die Madrilenen überraschen, aber ich selbst glaube nicht, dass Real Madrid Probleme haben wird in diesem Achtelfinale gegen Leipzig. So viel also auch noch zum Ausblick auf die Champions League. Dann gibt es ja auch noch die Playoffs in der Europa League und in der Conference League. Frankfurt und Freiburg werden da auch noch vertreten sein. Die Freiburger in der Europa League, Frankfurt in der Conference League. Und da muss man dann sehen, wie es da weitergeht. Die Gegner haben es auf jeden Fall in sich, vor allem die Frankfurter mit Union Saint-Gilloise. Das ist keine Laufkundschaft. Die kennen wir auch schon aus den letzten Jahren. Das wird nicht ganz so einfach werden. Auch Freiburg wird es nicht einfach haben mit dem RC Lens, der aus der Champions League abgestiegen ist. Auch da kann man gespannt sein, was da alles so passieren wird. Meine Tendenzen sind eher, dass Frankfurt und Lens sich einigermaßen schwer tun werden. Frankfurt und Lens, Frankfurt und Freiburg. Bei Lens Freiburg, man wird sehen, es sind ja zwei Spiele, aber ich habe da eher die Tendenz, dass Lens es schaffen wird, während ich bei der Eintracht die Chancen in der momentanen Verfassung eher bei 50-50 sehe. Aber lassen wir uns überraschen, vor allem auch Champions League und auch Europa und Conference League überraschen uns ja auch immer wieder regelmäßig und dann wollen wir das einfach auf uns zukommen lassen. So, ihr Lieben, jetzt habe ich wieder viel geredet, fast ohne Punkt, Strich und Komma. Das Luftholen ist halt nicht so ganz mein Ding. Ich mache es halt so, dass ich nicht ersticke. Und dann bringe ich das über die Zeit. Und ja, das soll es gewesen sein. Wir haben es ausführlich unterhalten darüber. Es hat wieder Spaß gemacht, das hier alles zusammenzufassen und zu besprechen. Wenn ihr Anregungen habt zum Podcast, könnt ihr auch im Blog regelmäßig eure Verbesserungsvorschläge, eure Anmerkungen hinterlassen. Ihr könnt mir auch eine Privatnachricht schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Und bedanke mich dafür schon im Voraus. Dann wünsche ich euch eine schöne Fußballwoche. Die fängt ja schon wieder heute Abend an. Und wir lesen uns im Blog und ansonsten hören wir uns im Podcast spätestens in einer Woche wieder. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis demnächst. Tschüss, euer Fußballkommentator.